herzlich willkommen zum Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit. Ich freue mich, wenn ich dich ein bisschen inspirieren darf, denn Nachhaltigkeit kann ganz einfach sein. Erfahre von Unternehmerinnen, welche Herausforderungen, Stolpersteine, aber auch Erfolgserlebnisse ihnen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit begegnen. Mein Name ist Christine Abbühl und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Heute treffe ich mich mit Anke Dold. Sie hat die Eneco GmbH gegründet, ein Start-up, das Häuser anbietet. Sehr nachhaltig. Und wie nachhaltig diese Häuser jetzt wirklich sind, das interessiert mich ganz, ganz brennend. Es wird bestimmt ein spannendes Interview, bleib unbedingt dran. Anke, wir sitzen heute in Zürich in einem gemieteten Raum, weil du kommst von weiter weg. Und da haben wir uns versucht, irgendwo in der Mitte zu treffen. Und ich bin sehr gespannt. Ich habe vorhin noch auf eure Website geguckt, da steht: achtsames Bauen im Einklang mit der Natur zum Wohle des Menschen und unserer Erde. Das ist euch wichtig. Bauen tue ich ja nicht, aber im Einklang mit der Natur zum Wohle des Menschen und der Erde, das finde ich extrem wichtig. Jetzt bin ich ganz gespannt, warum ist dir das wichtig? Was bedeutet das für dich?
Mir ist das nachhaltige Bauen besonders wichtig, weil wir da einen enormen Hebel haben, was hinsichtlich Klimawandel. Knapp 40% aller weltweiten Emissionen stammen aus dem Bau- und Gebäudesektor. Und über 50% der Abfälle in Deutschland zum Beispiel sind Bau- und Abbruchabfälle. Das heißt, wir haben hier einen Bereich, wo man wirklich was bewegen kann. Ich komme ursprünglich gar nicht aus der Architektur, ich komme aus dem Industriedesign und habe aber da schon gemerkt, ich muss Produkte entwickeln, die nicht nur Nutzen haben oder ästhetisch sind, sondern letztendlich auch keinen Schaden anrichten, weil nur dann kann ein schönes Produkt sein. Und ich bin dann über Umwege zur Architektur gekommen, habe als Quereinsteigerin in einem Architekturbüro gearbeitet und einfach auch gemerkt, dass das nicht mehr so ganz zeitgemäß ist, wie dort Gebäude geplant werden, wie wir vorgehen. Und habe daraufhin mir zur Aufgabe gemacht, ein rundum nachhaltiges Haus zu schaffen. Wenn man sich jetzt umguckt, hat man das Gefühl, okay, irgendwie baut jetzt mittlerweile jeder nachhaltig. Allerdings stellt man dann oft fest, okay, das ist vielleicht nur der Baustoff oder nur ein Aspekt, der eingehalten wird, vielleicht die Wärmedämmung. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man konsequent die Sache ganzheitlich betrachtet, also auch ein Stück weiter denkt, was passiert zum Beispiel am Lebensende eines Hauses, wie gehen wir damit um?
Das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich verfolge auch diesen ganzheitlichen Ansatz. Ich finde den immens wichtig. Ich finde es immer schade, wenn jemand sagt, ich bin nachhaltig, aber dann nicht die ganze Kette bis zum Ende denkt. Ihr macht Fertighäuser, gell? Das ist nicht irgendein Haus, wo ich als Kunde hinkomme und sage, ich möchte diesen und jenen und du guckst ja, wie das nachhaltig geht, sondern ihr habt wie Fertighäuser. Sind die flexibel?
Ja, wir machen Fertighäuser, weil wir da die Chance haben, uns einmal ein richtig gutes Konzept zu überlegen, beziehungsweise für verschiedene Bedürfnisse. Wir haben verschiedene Haustypen in verschiedenen Größen, die allerdings sehr gut durchdacht sind. Wir haben enorm viel Zeit in die Entwicklung gesteckt, 2 bis 3 Jahre, auch Baustoffrecherche. Hat den Hintergrund, dass man dann letztendlich durch die Serienfertigung auch wieder Kosten einsparen kann und gleichzeitig haben wir ein maximal durchdachtes Produkt, in dem Fall ein Haus, und haben trotzdem die Flexibilität, auf verschiedene Bedürfnisse einzugehen. Einerseits durch die verschiedenen Haustypen, die verschiedenen Größen, aber auch im Innenraum sind wir noch ein bisschen variabel, was jetzt die Zimmeraufteilung angeht. Braucht man jetzt ein Büro oder noch ein Kinderzimmer? Und wir haben sogar die Möglichkeit, in der Lebensphase quasi, wenn das Haus bereits benutzt wird, auch noch anzupassen. Angenommen, Kinder sind jetzt aus dem Haus, wir wollen den Raum vielleicht wieder vergrößern, dann nehmen wir die Holzständerwand vielleicht wieder raus und haben dadurch auch eine größere Flexibilität geschaffen.
Die Häuser sind aus Holz, wenn ich das richtig gesehen habe. Stimmt das oder ist das nur, sieht das nur so aus?
Genau, also wir haben komplett betonfreie Häuser. Das ist auch sehr selten, weil viele Holzhäuser, die so unter dem Begriff bekannt sind, die haben trotzdem ein Stahlbetonfundament. Das haben wir nicht. Wir haben ein komplettes Holzhaus. Wir arbeiten da mit einer Firma aus dem Schwarzwald zusammen, die Massivholzwände herstellen, die rein mechanisch mit einer Holzschraube verbunden sind. Sprich, komplett leimfrei, sehr sortenreinen Wandaufbau. Und wir verwenden nur nachhaltige Materialien, zum Teil auch Recyclingmaterialien. Und das ist so der Unterschied zum klassischen Holzhaus, das man so kennt, wo einfach dann doch oft synthetische Baustoffe eingesetzt werden, die dann letztendlich nicht mehr wirklich recycelbar sind.
Ja. Wie macht ihr das mit dem Dämmmaterial? Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene, wobei ja von, sag ich mal, Plastik bis zu Schafwolle.
Ja, genau. Wir sind da auf die Dämm-Jute-Platte gekommen, die hat den Vorteil, dass sie aus recycelten Kaffee- und Kakaobohnensäcken besteht. Das heißt, wir haben Recyclingmaterial, was sowieso als Abfallprodukt anfallen würde. Und das Schöne ist, die sind auch komplett kompostierbar. Das ist auch nochmal ein großer Unterschied auch zu Holzfaserdämmplatten, die häufig noch synthetische Stützfasern haben, wodurch sie nicht mehr sortenrein sind. Das ist vielen auch nicht bewusst.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie macht ihr das mit den Leitungen? Also so alles, was Elektrik und Wasser und so ist, ist das, ich nehme an, da ist Kunststoff drin, da ist Metall drin, logischerweise. Ist das so aufgebaut, dass das auch einfach wieder weggenommen werden kann?
Ja, also der Unterschied bei unseren Häusern ist, es ist in Trockenbauweise gebaut. Sprich, wir haben jetzt keinen Zementestrich, sondern eine Schüttung. Und wenn wir da jetzt beispielsweise eine wassergeführte Bodenheizung haben mit Metallrohren, ist das gar kein Problem. Erstmal haben wir die Metalle in dem Haus, die ja auch wieder eine gewisse Wertigkeit haben und auch in 50 Jahren noch was wert sind. Und die können dann auch wieder komplett recycelt werden. Natürlich geht es nicht bis ins kleinste Detail. Wenn man da jetzt ein Kabel hat, dann hat das Kabel halt seine Kunststoffisolierung. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass die Baustoffe so miteinander verbunden sind, dass man sie auch wieder trennen kann. Ja. Und das gewährleisten wir mit unserer Bauweise.
Okay, das ist ja ein großer Punkt beim Bauen, oder? Ich meine, dass da irgendwo ein Kabel ist. Wichtig ist ja, dass ich das Kabel auch sauber wegnehmen kann und dann gesondert entsorgen kann.
Ja, wobei man dazu sagen muss, zumindest in Deutschland ist es aktuell noch so, dass die Rückbaubarkeit leider wenig im Fokus steht, wenn ein Haus errichtet wird. Gesetzlich im EU-Recht ist es zwar schon so festgelegt, aber ja, es hält sich im Grunde keiner dran, dass man schaut, dass man die Produkte auch wirklich wieder weiterverwenden kann. Und ich glaube, da werden wir aber zukünftig hinkommen. Allein schon im Hinblick auf Ressourcenknappheit. Ich meine, die Ressourcen werden in dem Sinne nicht wirklich knapp, aber die Verfügbarkeit ist halt irgendwann dann unwirtschaftlich, wenn man sich davor jetzt zum Beispiel Metalle aus dem Bergbau bezieht. Man muss immer tiefer graben, um dran zu kommen. Sprich, wir werden immer mehr in eine Richtung kommen, wo wir jetzt tatsächlich dann auch die Materialien aus Bestandsgebäuden beim Abbruch oder Rückbau weiterverwenden können. Da kommen wir gar nicht drum herum.
Ja, das ist ein spannendes Gebiet, glaube ich. Wie macht ihr das? Sind die Häuser autark?
Unsere Häuser sind weitgehend autark. Das sind Plus-Energiehäuser. Das heißt, sie produzieren erstmal mehr Strom, als sie verbrauchen. Die komplette Dachfläche ist eine Photovoltaikanlage, ein PV-Indach-System. Jetzt ist es aber so, dass natürlich im Sommer die Sonne mehr Energie zur Verfügung stellt als im Winter und vielleicht sogar noch Schnee drauf liegt. Und im Sommer haben wir einen deutlichen Überschuss, der dann eben auch eingespeist werden kann. Und im Winter gibt es zeitweise Tage, wo man dann Strom wiederum zukauft. Man Ich glaube, wir kommen in etwa auf 80% Energieautarkie.
Okay. Und das Heizsystem, ist das schon drin im Haus? Oder?
Wir bieten die Häuser als Ausbauhäuser an, aber auch schlüsselfertig. Schlüsselfertig wird dann alles integriert, auch schon das Heizsystem. Und es variiert ein bisschen je nach Nutzung. Wenn man jetzt zum Beispiel nur ein Ferienhäuschen hat, was wirklich klein ist, dann wird sich es einfach nicht lohnen, da jetzt eine wassergeführte Bodenheizung einzubauen. Da setzt man dann vielleicht eher auf eine Infrarotheizung, wenn man einfach auch nicht das Volumen hat, was man erwärmen muss an Luft. Und bei den größeren Hausvarianten setzt man ganz, ganz herkömmlich auf eine Wärmepumpe, bietet sich an, wenn man dann noch selbst PV-Strom generiert, sodass man den auch maximal selbst nutzen kann.
Ja. Ich habe neulich mal einen Bericht gelesen von einer Firma, frage mich nicht, wo die herkommt, die so ganz kleine Häuschen gebaut haben, die völlig autark funktionieren. Also mit Wasserversorgung, mit Stromversorgung. Und sie hatten so ein Bild, wo irgendwo so ein Häuschen auf dem Berg war, wo sonst nichts ist. Ich nehme an, das ist nicht das, was ihr anstrebt, dieses völlig autark, oder?
Ja, das ist so eine romantische Vorstellung, das kleine Haus im Nirgendwo. Theoretisch möglich. Letztendlich hängt es natürlich auch immer mit dem Nutzungsverhalten immer auch davon ab. Diese 80% Energieautarkie sind jetzt von einem ganz herkömmlichen Nutzerverhalten abgeleitet. Aber wenn man sich jetzt vielleicht ein bisschen mehr einschränkt, kriegt man natürlich auch einen höheren Energieautarkiegrad hin. Allerdings ist es so, dass so ein Haus natürlich selten dann mitten irgendwo allein im Wald oder auf dem Berg steht, sondern natürlich auf einer Baufläche, auf einem Grundstück, das zumindest mal in Deutschland erschlossen sein muss. Sprich, da liegt dann sowieso schon die Abwasserleitung und die Stromleitung. Ich meine, man ist nicht verpflichtet, das Haus anzuschließen, aber ja, letztendlich ist es darauf ausgelegt, dass man es auf so eine Fläche setzt. Aber wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, dass man natürlich auch eine Zisterne anschließt, ist dann immer auch eine Investitionsfrage, wie weit man da gehen möchte. Und wir haben auch weniger Abwasser, weil das Regenwasser theoretisch auch unterm Haus versickern kann. Wir haben kein klassisches Stahlbetonfundament, wie ich schon erzählt habe, und auch kein Keller, sondern unsere Häuser sind aufgeständert auf Schraubfundamenten. Kann man sich vorstellen, wie eine überdimensionale Schraube, die in den Boden gedreht wird. Und dadurch bleibt das Gelände weitgehend unberührt. Es kann Regenwasser versickern, es kann auch noch Leben in der Erde stattfinden. Und ja, gerade in Hinsicht Versiegelung ist das dann auch eine schöne Sache.
Ja. Ihr seid ja ein Start-up, ihr seid nicht ein Traditionsunternehmen, was schon 150 Jahre existiert, sondern ihr seid wirklich ein Start-up. Du führst dieses Start-up. Hattest du auch die Idee dafür? Oder?
Ja, die Idee stammt von mir. Dazu muss ich sagen, ich bin alleine in der Firma und kooperiere mit anderen, mit externen Leuten, mit verschiedenen Architekten, Energieeffizienzexperten, Baubiologen. Und wir produzieren diese Wandelemente nicht selber, sondern nutzen Herstellernetzwerke, die wir vorher sorgfältig ausgewählt haben, die dann letztendlich auch in der gesamten Dachregion auch die Häuser in gleichbleibender Qualität errichten können.
Ja, das heißt, du bleibst in einem, sage ich mal, bestimmten Umkreis. Also dein Ziel ist nicht, dass du weltweit die Häuser irgendwo hinstellst, sondern dass du erstmal anfängst, in einer Region das zu machen und dann auch, nehme ich an, mit regionalen Lieferanten zusammenarbeitest. Oder ist das ein Punkt, der dir nicht so wichtig ist?
Zum Starten sicherlich ja, da wird man erstmal in der Region bleiben, wobei ich da jetzt auch schon Kooperationspartner Richtung Dortmund-Düsseldorf habe. Wir sind da nicht festgelegt. Durch den Holzelementbau, in dem die Häuser gefertigt werden, ist man nicht sonderlich eingeschränkt. Man kann sich so vorstellen, da kommt halt einmal der Tieflader, fährt einmal an die Stelle hin und das Haus wird vor Ort zusammengesetzt. Was man vor Ort macht, sind letztendlich, ja, natürlich so diese kleineren Ausbaugewerke, der Elektriker, da würde man jetzt logischerweise den in der Region nehmen und nicht aus dem Schwarzwald herfahren. Aber da sind wir relativ unabhängig, was so die Örtlichkeit angeht. Weltweit, klar, das macht sicherlich weniger Sinn. da wäre es dann vielleicht eher so, wenn jemand das Hauskonzept an sich interessant findet, dass man zum Beispiel ja, Lizenzverträge für die Pläne rausgibt. Das wäre eine Lösung.
Ja. Das ist eigentlich noch ein wichtiger Punkt, weil ihr habt das Ganze entwickelt und ihr baut auch die ganzen Elemente. Die werden dann vor Ort gebracht, dort werden sie zusammengesetzt und dann kommen eben noch lokale Handwerker dazu, bis das Ganze steht. Das heißt, auch die Solarmodule, alles, was so dazu gehört, das läuft alles über euch.
Genau, wir übernehmen dann die Koordination, läuft alles bei uns zusammen und haben da aber unsere festen Partner, was so die großen Gewerke angeht, den Holzbau, Solardach und für die kleineren, ja, ich sag mal, Montagearbeiten oder Fußbodenaufbau werden dann noch lokale Handwerker hinzugezogen.
Ja, und das ist ja das Haus selber. Was ist mit dem Innenleben vom Haus? Gehört das auch dazu? Also Möbel, eine Küche, ich weiß nicht, was da alles so reingehört.
Momentan noch nicht, bietet man noch nicht mit an, aber wäre natürlich denkbar, gerade weil wir bauen auch auf kleinerer Fläche und da machen dann auch öfters Einbaumöbel Sinn, sodass wirklich der Platz auch optimal genutzt ist. Und da werden wir früher oder später sicherlich auch Kooperationen mit verschiedenen Schreinern noch eingehen, sodass man da vielleicht dann auch die Möbel, die passenden, die eben auch nachhaltig sind, über uns beziehen kann. Momentan ja, machen wir da einfach dann Vorschläge für Firmen, die schon sehr nachhaltig unterwegs sind, sodass das dann ein rundes Konzept ist. Aber wer jetzt natürlich seine eigenen Möbel schon hat, kann die natürlich auch einbringen.
Ja, aber das heißt, ihr habt auch geguckt, welche Unternehmen gibt es, die ich dem Kunden vorschlagen kann, wenn er sagt, ich möchte eine rundum nachhaltige Lösung und nicht nur die,
genau,
nicht nur das Gebäude, sondern auch der Inhalt zum großen Teil.
Ja.
Wie lange, oder nicht wie lange, wie bist du das angegangen, diese Partnerschaften oder diese Lieferanten zu finden, mit denen du wirklich zusammenarbeiten möchtest?
Das war tatsächlich sehr, sehr viel Recherchearbeit und ja, einfach Treffen letztendlich vor Ort. Ich hab mir die Fertigungen angeschaut, ich habe mit verschiedenen Firmen gesprochen, habe geschaut, wer ist überhaupt besonders nachhaltig unterwegs, auch hinsichtlich Kreislaufgerechtigkeit. Sind dann tatsächlich auch nicht mehr so viele Firmen. Das ist eher schon noch eher ein Nischenmarkt, weil es im Verhältnis doch teurer ist, nachhaltig zu bauen. Und ja, letztendlich durch sehr viele Gespräche, sehr viel Recherchearbeit habe ich dann eine engere Auswahl getroffen. Aber es gibt letztendlich auch immer wieder Ausweichmöglichkeiten in ähnlicher Qualität. Also es ist nicht so, dass jetzt nur die Firma XY die Lösung schlechthin hat, sondern es gibt auch immer Alternativen.
Also das Schwierige ist ja eigentlich mehr die Überprüfung, oder? Also erzählen kann mir einer ja viel. Ich nehme an, hier und da hast du auch gesagt, hey, ich will das jetzt wirklich sehen, ob das so nachhaltig ist, wie du behauptest. Hast du da Schwierigkeiten gehabt oder hast du schon, wenn du dich unterhalten hast, mit jemandem gemerkt, ja, der ist wirklich nachhaltig, der ist auch bereit, das zu zeigen, ist wahrscheinlich auch ein gewisser Stolz dann dahinter. Oder das ist jemand, der erzählt mir hier nur was, aber stimmt.
Ja, also es kommt schon relativ schnell ein Gespräch raus, ob das jetzt eher Greenwashing ist oder ob da auch was dahinter steht. Weil, genau wie du schon sagst, die Firmen, die sich das auf die Fahne schreiben und auch wirklich so meinen, dass, ja, also man sieht es am Produkt, man merkt es im Gespräch, es geht einfach in eine ganz andere Tiefe, da ist das Hintergrundwissen auch da. Und ich habe gemerkt, jetzt bei anderen, zum Beispiel Fertighausherstellern, habe ich mich natürlich auch informiert, da bleibt es dann doch oft sehr oberflächlich. Da ist es dann vielleicht maximal noch der Wandaufbau, der ökologisch ist, aber ansonsten ist nicht weiter gedacht oder vielleicht ist es auch nur eine Holzständerbauweise, aber letztendlich wieder mit Materialien kombiniert, die nicht nachhaltig sind. Und ja, das merkt man dann oft recht schnell.
Ja. Ich habe noch eine Frage. Ich habe in letzter Zeit oft von so kleinen Unternehmen gehört, ja, ich habe ja keine Marktmacht, wenn ich da zu irgendjemand hinkomme, dem ist das doch egal. Ist dir das auch begegnet, dass du als Kleinstunternehmerin, sage ich mal, Start-up ist ja noch nicht so mit viel Geld gesegnet, irgendwo hinkommst und irgendjemand hat gesagt, ja, weißt du, ich nehme noch nicht mal die Zeit, mich mit dir zu unterhalten, so ungefähr.
Tatsächlich, ja, das ist ein großes Problem am Anfang, gerade in der Baubranche, war für mich im Grund, die GmbH relativ früh zu gründen, zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich noch gar nicht notwendig gewesen wäre, sage ich jetzt mal, aber es war letztendlich dann doch nötig, um an Angebote überhaupt ranzukommen. Es ist unheimlich schwer, Zimmereien, Firmen zu finden, die zeitnah Angebote schreiben, weil es ist natürlich immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, man weiß nicht, ob was bei rumkommt, gerade wenn es noch kein konkretes Projekt mit einem konkreten Standort gibt, ist das definitiv eine Hürde.
Ja. Und trotzdem hast du die Hürde genommen.
Ja, klar.
Hast du so den Mega-Ultra-Tipp für eine Unternehmerin, die auch die Hürde nehmen muss?
Netzwerken, tatsächlich. Habe ich am Anfang enorm unterschätzt. Ist auch immer noch nicht so ganz meins. Es kostet mich immer Überwindung. Aber ich habe gemerkt, Kontakte, das ist alles. Weil alleine so eine Aufgabe zu bewältigen, ein Unternehmen zu gründen, sicherlich auch machbar, je nach Branche, aber schwierig. Und ich merke jetzt, was da für Synergien auch entstehen können, wenn man sich einfach mit anderen zusammentut, die ein ähnliches Mindset haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Nicht irgendjemand, sondern jemand, wo man wirklich gleiche Ziele verfolgt.
Ja, spannend. Die Zeit ist schon um. Ich danke dir.
Danke. Gerne.
Heute habe ich wieder einiges gelernt im Gespräch. Ich finde das bewundernswert, was Anke da auf die Beine gestellt hat. Und den Tipp, den sie ganz zum Schluss noch gehabt hat für Unternehmerinnen, den kann ich nur bestätigen. Tu dich mit jemandem zusammen, der die gleichen Ziele verfolgt. Dann wird es viel einfacher. Vielen Dank, dass du diese Podcast-Folge gehört hast. Bist du auch auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit? Gerne begleite ich dich oder dein Unternehmen. Ich freue mich, wenn du dich mit mir auf LinkedIn vernetzt. Wenn du magst, hinterlass mir auch gerne eine Bewertung bei Google. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und du schaltest auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Unternehmerin und ihre Nachhaltigkeit. Tschüss!